singen, was auf uns wartet, dann können wir doch nur begeistert sein. Vater, und ich danke dir, dass du uns so eine schöne Stadt bereitest, dass du dich danach sehnst, dass wir dorthin kommen und dass wir gemeinsam mit dir feiern. Vater, aber ich danke dir, dass du auch hier auf dieser Welt noch Großartiges mit uns vorhast und dass diese Vorfreude und dieses Ziel uns bewegt und uns verändert. Vater, ich möchte dich bitten, dass wir jetzt, wenn wir auf dich hören und auf dein Wort, dass du der Mittelpunkt bist und dass es um dich geht und dich, Jesus Christus, der für uns und für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Danke, dass du hier bist, Heiliger Geist. Leite du mich und meine Worte und unsere Ohren. Amen. Letzten Sonntag begann ich mit dem Niedergang Jerusalems, wenn ihr euch erinnert. Diesen Sonntag beginne ich mit dem Neubau Jerusalems. Es hat Jesus und Gott hat ein neues Jerusalem verheißen. Ich habe vorhin vorgelesen, wie schön das sein wird, wie prachtvoll das sein wird. Gott beließ es nicht bei der Zerstörung, sondern er versprach ein neues Jerusalem. Seine Gnade hört nicht auf, kann ich da nur sagen. Und es fällt mir irgendwie auch schwer, mir diese Pracht vorzustellen. Eine Stadt aus Gold, das Fundament aus Diamanten. Wunderschön muss das sein. Ich denke, dass wir bei all diesem Leid, was wir vielleicht hier auf dieser Welt sehen, auch in den Nachrichten im Moment, dass wir manchmal so dazwischen stehen, dass wir einerseits ertragen müssen, das hier noch auszuhalten, aber dann zu sehen, wow, ich freue mich schon auf das, was im Himmel kommen wird. Und ich erinnere uns nochmal an das Zeugnis von Marlies Nöre, was sie vor einiger Zeit auch gegeben hat, wie sehr sie sich freut über den Himmel. Und ich glaube, das ist gut und das ist ein Motor für uns, dass wir uns vorstellen, wie es im Himmel sein wird. Das tut uns gut. Du möchtest dazu was sagen, Marlies, bitte.
Diese Freude, die hat angehalten. Meine Kinder sagen immer, Mama, was du verändert bist und warum bist du so froh? Ich sage, ich weiß doch, wo es hingeht. Ich habe es doch gesehen und ihr könnt es mir glauben. Es war so wunderschön und das bleibt und das behält man. Und ich kann geduldig noch warten und freue mich auf den Sonntag immer hier. Auch, dass ich nochmal dir das sagen kann. Dir habe ich das Erlebnis ja erzählt. Und diese Freude ist geblieben.
Ich danke dir. Ja. Das ist ermutigend, oder? Ja, wunderschön. Ich glaube, das ist so gut zu hören, wenn jemand wirklich da so begeistert von ist, weil er ein Stück davon gesehen hat, oder? Ich glaube, das ist das, was uns wirklich ermutigt und was uns nach vorne in Richtung Himmel denken lässt. Aber trotzdem denke ich manchmal, wir stehen so dazwischen, dass wir so denken, ach, der Himmel wäre doch jetzt schön, wenn dieses Leid nicht wäre. Ich habe überlegt, Daniel, was sagst du heute über das neue Jerusalem? Was möchtest du den Menschen heute mitgeben über das Neue, über das, was auf uns wartet? Und ich glaube, ich habe die Bibel gelesen und habe dabei bin über einen wunderbaren Text gestoßen, den ich nachher vorlesen möchte. Aber die Frage, die mir dabei kam, ist, was sagt Gott für die Zeit jetzt, wenn wir den Blick auf den Himmel richten? Was sagt Gott über die Zeit jetzt, wenn wir den Blick auf den Himmel richten? Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, wie Jesus sich danach sehnte, dass sein Volk ihn erkennen würde. Aus Liebe saß er da und er weinte über diese Stadt. Er sagte, wenn sie doch nur erkennen würden. Dieses Friedensangebot, was ich für sie habe. Und dieses Friedensangebot, das gilt auch heute. Und darüber habe ich gesprochen, dass viele in unserem Land auch gar keinen Gott brauchen, weil sie meinen, genug Frieden zu haben. Und da habe ich mir die Frage gestellt, geht es unserem Land zu gut? Versteht mich nicht falsch, ich glaube, es ist ein großer Segen, dass wir das so erleben dürfen, was wir hier haben. Aber ist das vielleicht ein Hindernis, Gott zu sehen? Geht es uns vielleicht zu gut? Haben wir vielleicht sogar unser eigenes kleines Jerusalem hier gebaut? Wenn ich darüber nachdenke, wann Kirchen voll sind, dann sind sie meistens voll, wenn große Not da ist. Die Gemeinden, die wachsen dort am schnellsten, wo Christen verfolgt werden. Das ist doch paradox, oder? Sie entscheiden sich freiwillig für eine Folgung, die mitunter bestraft wird. Menschen fangen auf Beerdigungen oft an, sich mit der Frage über den Tod zu beschäftigen, weil sie vorher anscheinend kein Bedürfnis haben, darüber nachzudenken. Und ich glaube, das ist ein aktuelles Thema auch für uns. Vergessen wir Gott und das Ziel aus den Augen? Gottes Friedensangebot, was er uns bringt, das hat zwei Perspektiven. Die erste Perspektive, das ist die, die ich gerade vorgelesen habe. Das ist die Perspektive nach dem Tod. Frieden nach dem Tod, ewiges Leben, prachtvolles Jerusalem, kein Tod, kein Geschrei. Gott wird bei uns wohnen und wir werden sein Volk sein, heißt es geschrieben in Offenbarung 21. Freude, Freiheit, davon ist die Rede. Haben wir das nicht auch jetzt schon so ein bisschen in Deutschland? Wir haben vielleicht schöne Häuser, wir leben in Freiheit, wir können uns freuen, wir haben Gemeinschaft miteinander. Der Tod tritt meistens aufgrund von körperlichen Problemen ein und nicht, weil wir verfolgt oder ermordet werden. Ist doch fast schön, oder? Fast perfekt. Obwohl, wenn der Tod nicht wäre, dann wäre es noch besser hier, oder? Oder wenn der Schmerz nicht wäre oder dieses Leid nicht wäre, das wäre doch noch ein bisschen besser, oder? Dann wäre es doch wie im Himmel. Es gibt aber nicht nur die Himmelsperspektive. Es gibt noch eine zweite Perspektive, die nämlich ist, Jesus kam, damit er uns jetzt hier in unserem Land, an unserem Ort Frieden bringt. Durch Jesus Christus haben wir diesen Frieden. Und das ist dieser Friede, von dem er spricht, wenn wir an ihn glauben, wenn wir das glauben, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Aber über diesen Frieden, ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen detaillierter nachdenken. Frieden meint nämlich nicht, dass wir, wenn auf dieser Welt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, oder wie es so schön heißt, ist, sondern Gottes Frieden funktioniert anders als bloß Waffenruhe oder dass es uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen. Gottes Frieden wird nicht durch die äußeren Rahmenbedingungen definiert. Es kann ein Mensch alles haben, eine wunderbare Familie, er lebt in Freiheit, Frieden, alles ist super. Und trotzdem kann er innerlich keinen Frieden haben. Es kann aber auch ein Mensch auf der anderen Seite überhaupt nichts haben. Nichts von den tollen Sachen, die ich eben aufgezählt habe. Viel Leid und Verfolgung wahrscheinlich erleiden, vielleicht Krankheit. Aber trotzdem großen, großen Frieden haben. Den Frieden Gottes. Den Frieden Gottes. Der Frieden Gottes wird nicht durch die äußeren Umstände dieser Welt bestimmt, aber diese Umstände beeinflussen, wie wir oder wie groß Gott in uns werden kann. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke. Nicht die Umstände beeinflussen, sondern die Umstände beeinflussen uns, aber der Frieden Gottes, der ist unabhängig von diesen Umständen. Und ich habe euch dazu einen Text mitgebracht, der steht in Römer 5, die Verse 1 bis 5, und die möchte ich lesen. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Glaubens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Voraussetzung für den Frieden ist, dass wir unser Leben Jesus Christus gegeben haben. Weil sonst definieren nur die Rahmenbedingungen unseren vermeintlichen Frieden. Darüber habe ich letzte Woche gesprochen, dass wir daran glauben, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Und wir lesen in diesem Text, der beginnt damit, dass wir von der Gnade zehren, dass der Frieden Gottes gezehrt wird von der Gnade, die er uns gibt aus Liebe, weil wir es eigentlich nicht verdient haben. Er ist aus Liebe für uns ans Kreuz gegangen. Und wir haben von dieser Vorfreude gelesen, ein paar Verse weiter, dass wir mit ihm einmal in dem neuen Jerusalem sein werden. Und dann geht es weiter. Jetzt macht der Text eine Wendung und wie ich finde, eine drastische Wendung. Da heißt es, wir freuen uns aber über unsere Nöte, über unser Leid, die wir jetzt durchmachen, schreibt Paulus. Freuen? Wir freuen uns über unsere Nöte? Hat er das wirklich geschrieben? Da steht, wir freuen uns über unsere Nöte. Und dann heißt es weiter, denn Not lehrt uns durchzuhalten. Und wer durchhält, der bewährt sich. Und wer sich bewährt, dem wird die Hoffnung gestärkt. Wenn wir das jetzt so hören, könnte man dann sagen, je mehr Leid wir erleben, desto hoffnungsvoller sind wir. Ist es dann gut, dass wir Leid erleben? Was möchte Paulus uns damit sagen? Und dieser Vers 5, der jetzt kommt, der ist spannend. Und ich lese ihn erstmal in dieser neuen Genfer Übersetzung, die ich vorhin vorgelesen habe, und dann nochmal in der Elberfelder Übersetzung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, heißt es, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und er hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Jetzt lese ich mal aus der Elberfelder. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich wiederhole. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns fähig macht, diese Liebe Gottes wahrzunehmen. Das ist das, was ich letzte Woche gesagt habe, dass es wichtig ist, dass wir diese Liebe Gottes nicht nur verstehen, sondern auch wahrnehmen mit unseren Emotionen und dass wir wirklich auch eine Offenbarung der Liebe Gottes bekommen, damit sie uns bewegt. Ich möchte noch mal etwas genau auf diesen Elberfelder Text über diese Übersetzung schauen, denn darin ist ein Wort, welches im Urtext sehr interessant ist, nämlich das Wort ausgießen. Es heißt, dass die Liebe in unsere Herzen ausgegossen wird. Die Liebe Gottes wird ausgedrückt durch den Heiligen Geist, der in uns etwas bewegt, der uns berührt, der uns fähig macht. Ausgießen, das ist interessant, was im Wort Gottes darüber steht, hat immer mit einer Manifestation zu tun. Das heißt, dass das Ausgießen immer auch sichtbar wird. Dass das Ausgießen nie etwas ist, was nur in den Gedanken bleibt, sondern was eine Auswirkung hat auf mich, in mein Herz, aber auch in mein Umfeld. Eine Kraft, die man auf einmal sehen, die man auf einmal spüren kann. Eine Kraft, eine Gewissheit, ein Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Und das ist auch das, was wir oft hören. Wenn Geschwister verfolgt werden, ist genau das, was wir hören. Sie sagen, wir haben so einen Frieden. Obwohl drumherum alles kaputt ist, obwohl sie verfolgt werden. Können wir Gott und den Heiligen Geist und seine Liebe und sein Wirken nur hören, wenn wir in Not sind? Wir haben vorhin gehört mit dem Fotoapparat, ein ganz alltägliches Beispiel. Da warst du in Not für dich und hast gesagt, das kann nicht sein, dieser Fotoapparat hat zu funktionieren. Und du hast Gott gebeten, dir zu helfen. Und du sagst, es warst nicht du, sondern er hat dir durch dich, ja, er hat dich benutzt, auch deine Finger, ja. Aber er hat es getan. Kleines Beispiel, aber das ist das, worauf es ankommt. Dass wir merken, vielleicht in unserer Not, dass wir es nicht können. Und dass wir auf Gott angewiesen sind. Und ihn dadurch in unsere Welt, in unseren Alltag mit hineinnehmen, damit er Größeres tun kann. Und ich glaube auch, dass diese Auswirkung seiner Liebe, wie wir hier lesen können, auch punktuell geschieht. Wenn wir Heilung erleben, wenn wir Wunder erleben, dann ist genau das, was passiert. Dann ist nämlich er kommt und gießt seine Liebe aus, damit er uns daran erinnert, auf welches Ziel wir hinlaufen, nämlich das neue Jerusalem. Und dass wir ihn nicht vergessen und dass wir daran glauben, dass er in diesen Situationen des Leides und der Not, auch wenn es kleine Dinge sind, dass er da ist und uns diesen Frieden gibt und wirklich wirkt, auch durch den Heiligen Geist. Ich glaube, dass dieses Thema Not und Leid bei uns, wo wir in Deutschland relativ viel Frieden haben, manchmal recht schwer ankommt, weil wir so wirklich diese Not, von der Paulus hier spricht, eigentlich, das können wir kaum nachvollziehen. Vielleicht haben wir unser Jerusalem hier schon auf Erden gebaut, weil es uns so gut geht. Ich möchte euch dazu ein Zitat vorlesen von Klaus Haker, der zu diesem Text einen Kommentar geschrieben hat. Da heißt es: Ein Leben ohne Belastung würde uns im Hier und Jetzt aufgehen lassen, würde vergessen lassen, dass das Leben ein Weg zu einem größeren Ziel ist. Also er sagt, wenn es uns so gut geht, dann vergessen wir Gott. Dann vergessen wir das Ziel, weil wir haben ja alles das, was wir brauchen. Sollen wir uns jetzt Nöte ansammeln? Sollen wir uns jetzt gucken, dass es uns schlecht geht? Nein. Ich glaube, es ist ein großes Geschenk, dass es uns so gut geht. Aber ich glaube, wir sind herausgefordert, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Dieses Zitat spiegelt die Realität, glaube ich, in unserem Land wider. Wir lassen uns, glaube ich, sehr oft im Hier und Jetzt aufgehen. Und das ist auch gut. Aber es hat auch die Gefahr, dass wir das eigentliche Ziel aus den Augen verlieren. Und das ist auch das, was Missionare aus Afrika, aus Indien, aus den Ländern, wo es wirklich den Menschen nicht gut geht, sagen, dass ihr in Deutschland habt nicht die Anfechtung der Verfolgung, sondern die Anfechtung des Wohlstands, weil es euch gut geht. Und ihr habt die Herausforderung, im Glauben trotzdem bestehen zu bleiben. Ich denke, es macht keinen Sinn zu sagen, dass es schlecht ist, dass wir Wohlstand haben. Es ist auch gut. Es ist auch ein Zeichen der Liebe Gottes oder dass auch wir etwas tun konnten dafür. Aber trotzdem macht es uns schwierig, den Blick auf das Ziel Jesus Christus, aber auch auf das neue Jerusalem zu richten. Ich glaube, wir müssen uns danach ausstrecken, dass der Heilige Geist uns regelmäßig daran erinnert, durch diese Ausgießung. Dadurch, dass er sichtbar wird, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir wissen darum, dass wir herausgefordert sind, danach uns auszustrecken. Wir haben alles. Aber es ist so wichtig, dass wir sagen, oh Mann, jetzt vergesse ich gerade alles. Ich möchte auf den Herrn schauen und auf das Ziel, warum ich hier auf dieser Welt bin. Nicht diese Welt ist unser Hauptziel, sondern die Ewigkeit ist unser Hauptziel. Aber wir sind berufen, diesen Himmel auf die Erde zu holen. Und diese Ausgießung des Heiligen Geistes, was in unsere Herzen hinein passiert, auch in diese Welt hineinzubringen, damit genau die Menschen sehen, es geht um mehr als um das, was wir hier erleben. Es geht um eine andere Perspektive, die von Gott kommt. Ich glaube, dass es manchmal sehr herausfordernd ist. Und ich glaube, dass es auch manchmal schwer zu begreifen ist, wenn jemand wirklich in Not ist und wirklich Belastung erlebt. Ich glaube, wir sind herausgefordert, füreinander einzustehen im Gebet, wenn Geschwister von uns krank sind, wenn sie Gottes Hilfe brauchen. Und ich glaube aber, dass gerade in solchen Situationen sie wirklich eine Offenbarung dieser Liebe Jesu Christi bekommen, damit sie diesen Frieden erleben, von dem er hier spricht. Und dazu sind wir herausgefordert. Jesus hat uns einen größeren Frieden gebracht, als den wir hier in Deutschland erleben. Ich glaube, ohne Nöte bräuchten wir nicht warten, bräuchten wir nicht Gottes Handeln erwarten. Und deswegen ist es die Herausforderung, dass wir trotzdem sein Handeln erwarten, auch wenn wir nicht in Not sind. Und dass wir in Deutschland, hier wo wir sind, trotzdem erwarten, dass er hier wirkt und dass wir nicht auf die Not warten, sondern dass wir jetzt schon beginnen, dass sein Reich auf die Erde kommt, damit das Ziel, das neue Jerusalem, in den Blickpunkt kommt. Ich glaube, wenn die Not uns nicht auf Gott aufmerksam macht, dann brauchen wir umso mehr Disziplin auch, Jesus in unser Mittelfeld zu rücken, in unser Blickfeld, in unseren Mittelpunkt. Und ich glaube, unsere Herausforderung in unserer Gesellschaft, da wo wir jetzt sind, in diesem Frieden, wo wir nicht diese Verfolgung erleben, ist, dass wir uns ganz bewusst nach Gott ausrichten. Dass wir uns ganz bewusst vornehmen, Vater, und ich möchte, dass du deine Liebe offenbarst in meinem Leben. Und dass wir uns aufmachen, dass wir anfangen, ihn zu suchen im Gebet, im Wort Gottes, in der Bibel, in der Anbetung. Und dass wir versuchen, ihn einzuladen, dass er wirken kann. Und dass wir seine Realität, seine göttliche Realität mit in unseren Alltag nehmen. Denn das ist das, was die Auswirkung von diesem Frieden ist, den er uns bringt durch sein Kreuz. Amen. Lass uns das jetzt tun. Ich möchte noch mal kurz beten und dann wollen wir in die Anbetung gehen. Vater, ich danke dir, dass du uns diesen Frieden bringst, der diese Perspektive auf das Reich Gottes abzielt. Vater, und du siehst, dass wir manchmal abgelenkt sind, weil es uns so gut geht. Vater, und ich danke dir dafür, dass du uns beschenkst, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir uns keiner nach dem Leben trachtet. Vater, umso mehr brauchen wir deine Hilfe, dass wir dich nicht aus den Augen verlieren. Und brauchen wir diesen Blick auf dich und das, was kommen wird in Zukunft. Auf das neue Jerusalem, aber auch auf deinen Frieden, deine Gegenwart des Heiligen Geistes, der jetzt schon im Alltag da ist. Vater, das wünsche ich mir und ich möchte dich einladen, dass du jedem Einzelnen, der hier ist, das jetzt so erleben lässt. Dass die Perspektive Jerusalem, das neue Jerusalem, eine Auswirkung hat auf das Jetzt. Dass du einen ganz tiefen Frieden ausgießt und dass du eine Erwartung schenkst, dass du in der Not handelst. Und dass wir dich mit einbeziehen in unseren Alltag.